DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen. Die Pflege von Demenzpatienten ist teuer. Für solche Kosten gibt es in Japan eine Versicherung. Frauen oder Männer? Wer schwitzt mehr, zum Beispiel beim Sport? Und noch eine schweißtreibende Angelegenheit, die Finnen und ihre Saunen. Wir können uns ja gegen alles Mögliche versichern, auch wenn es um unsere Gesundheit geht. Zumindest was die möglichen Kosten betrifft. Da gibt es beispielsweise die Zahnzusatzversicherung. Es gibt eine Kurversicherung, eine für die Augen. In Japan können sich die Menschen sogar gegen Demenz versichern lassen, vielmehr gegen die Kosten, die diese Erkrankung verursachen kann. Das japanische Gesundheitsministerium schätzt, dass im Jahr 2025 7 Millionen Japaner und Japanerinnen unter Demenz leiden werden. Das wäre jeder Fünfte im Rentenalter. Viele Demenzkranke in dem asiatischen Land wohnen in betreuten Gruppen. Und mal abgesehen von den Kosten, die Krankheit an sich ist schließlich schon schlimm genug. Ein Bericht von Jürgen Hanefeld.
Es klingt wie auf der Geisterbahn, aber es macht absolut keinen Spaß. Eine der Frauen gibt immer wieder markerschütternde Schreie von sich. Ein Mann reagiert mit Gestammel. Zwei spielen Karten, einer guckt in die Zeitung, andere sitzen vollkommen apathisch im Gemeinschaftsraum. Der Fernseher läuft, nur einer guckt hin. Ich bin etwa 76 Jahre alt. Ich lebe hier seit 7 oder 8 Jahren. Der Verwalter Junichi Mitsuoka korrigiert. Sie leben seit 16 Jahren bei uns. Der Patient redet weiter. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Im Krankenhaus hat man mir vorgeschlagen, dass ich hierher gehen soll. Zu meinen 4 Geschwistern habe ich sowieso keinen Kontakt mehr. Aber es geht mir gut hier. Ich gucke Fernsehen. Das Heim Otera no Yoko liegt irgendwo in Tokio. Nur 9 Patienten werden hier betreut von 3 Pflegekräften. Eine davon ist Junichi Mitaoka. Die meisten sind dement. Die Ärzte sprechen von Demenz mit Alzheimer-Typ. Es beginnt damit, dass man Dinge vergisst, die erst ganz kurz zurückliegen. Es gibt bereits 13.000 solcher Gruppenheime für Demenzkranke, denn in Japan ist daraus längst eine Volkskrankheit geworden, sagt Rina Tajima vom Versicherungskonzern MetLife. Unsere Gesellschaft vergreist immer stärker. Schon jetzt ist ein Viertel der Japaner über 65. Im Jahr 2035 wird es ein Drittel sein. Wir haben untersucht, wovor sich die Menschen am meisten fürchten. 60% sagen Krebs, 46% sagen Schlaganfall. Aber gleich danach kommen Demenz und Alzheimer. Daraus haben wir geschlossen, es gibt Bedarf für ein solches Angebot. Man kann sich natürlich nicht gegen Demenz versichern, sondern allenfalls gegen die Kosten, die die Krankheit verursacht. Das japanische System funktioniert anders als das deutsche. Es gibt keine Trennung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung, sondern alle Japaner sind staatlich versichert, allerdings auf einfachem Niveau. Wer mehr wünscht als die Basisleistungen, schließt eine private Zusatzversicherung ab. Die Demenzversicherung ist das jüngste Produkt auf dem Markt der Privatanbieter. Unter diesem Namen gibt es sie seit 2016, nun in einer kundenfreundlicheren Variante. Das Neue an unserer Police ist, dass man die Versicherungssumme sofort ausbezahlt bekommt, wenn ein Arzt die Diagnose Demenz stellt. Früher mussten zwischen Diagnose und Auszahlung 6 Monate liegen. Wir haben das geändert, damit sich die Patienten so schnell wie möglich helfen lassen können. Das funktioniert denkbar einfach. Wer nachgewiesenermaßen dement ist, bekommt 1 Million Yen. Wofür er das Geld, es sind etwa 7.400 Euro, verwendet, ist seine Sache. Die Versicherer denken an Zusatzausgaben für die behindertengerechte Umrüstung der Wohnung, für Taxikosten, für Fertiggerichte, wenn man nicht mehr selbst kochen kann. Mit spitzem Bleistift haben sie ausgerechnet, dass dafür im Schnitt 60 Euro im Monat anfallen. Wie bei jeder Versicherung gelten 2 Prinzipien. Erstens, je früher man einsteigt, desto günstiger die Prämie. Und zweitens, wer bereits Symptome der Krankheit hat, wird nicht mehr versichert. Angesichts der Kosten für einen Heimplatz ist das kaum der Rede wert. Im Oteda no Yoko zahlen die dementen Patienten im Monat 1.500 Euro für ein bescheidenes Quartier. Wer keine Rücklagen hat, dem hilft auch die Demenzversicherung nicht weiter. Die mit 91 Jahren älteste Bewohnerin hat ein sonniges Gemüt. Obwohl sie erst ein gutes Jahr hier wohnt, ist sie sicher, schon 10 Jahre in diesem Heim verbracht zu haben. Ja, das Leben hier macht mir Spaß. Das Essen schmeckt mir sehr gut. Scharfen Paprika kann ich nicht gut essen, aber die meisten Sachen esse ich gern. Nur manchmal vergesse ich was. Das Gesicht unseres Verwalters hier, das werde ich bestimmt bald vergessen.
Warum schwitzen wir eigentlich? Schweiß verhindert, dass wir quasi überhitzen. Denn die Schweißperlen verdunsten auf unserer Haut, kühlen sie ab, die Körpertemperatur sinkt und unser Organismus wird geschützt. Es kommt natürlich immer darauf an, warum jemand schwitzt. Schwitzen wegen Fieber und Krankheit ist etwas anderes als Schwitzen beim Sport. Gute Sportler können bis zu 3 Litern Schweiß pro Stunde produzieren. Untrainierte Menschen immerhin bis zu 0,8 Litern. Und wie ist das mit den Geschlechtern? Schwitzen Männer schneller oder mehr als Frauen? Forscher haben das jetzt mal wieder untersucht. Mehr dazu von Florian Falzeder.
Noch spielen die Basketballer in der großen Halle des Turnvereins MTV in München. Danach kommt das Hochintensiv-Intervalltraining. Ein hartes Programm, Schweiß garantiert bei Männern und Frauen. Aber wer schwitzt eigentlich am meisten? Vielleicht gibt es beim Schwitzen einen Geschlechterunterschied. Wobei Trainerin Ingrid ist da nicht so überzeugt. Zumindest nimmt sie sich was anderes vor. Sie sagt, es schwitzen
beide gleich. Da kann ich drauf schwören.
Und schon beginnt das Hochintensiv-Intervalltraining.
Auf geht's!
Die ersten kommen schnell ins Schwitzen, während andere noch leicht gähnen. Schon lange gehen Forscher der Frage nach, warum das so ist und woran es liegt, dass manche mehr und andere weniger schwitzen. Ergebnis: Es gibt anscheinend tatsächlich einen Geschlechterunterschied, allerdings anders als gedacht.
Die gängige Lehrmeinung war in der Tat bisher so, dass männliche Schweißdrüsen effektiver agieren, mehr Schweiß als weibliche produzieren können.
Hans-Georg Predel ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und leitet dort das Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin. Männer sind also die stärkeren Schwitzer?
In absoluten Schweißkategorien gedacht ist das auch so, aber bezogen auf die Körpergröße stimmt das längst nicht mehr. Da schwitzen nämlich Frauen genauso viel wie Männer.
Es hängt also von der Körpergröße ab und nicht direkt vom Geschlecht. Zu dem Ergebnis kam der Bewegungswissenschaftler Sean Notley in seiner Doktorarbeit.
Bisher sind wir falsch an die Sache herangegangen. Weil Männer normalerweise größer sind als Frauen, sehen wir meistens, dass sie mehr schwitzen. Einfach nur wegen ihrer Größe und des Experimentaufbaus.
Genau hier hat der australische Bewegungswissenschaftler Notley angesetzt. Er hat 2 Testgruppen zum Training antreten lassen und ihre Schweißmengen gemessen. Eine größere Gruppe aus 60 sehr unterschiedlichen Frauen und Männern und eine kleinere, bei der Frauen und Männer ähnlich groß und ähnlich fit waren. Bei beiden Gruppen kam raus:
Wenn man Männer und Frauen der gleichen Größe zusammen untersucht oder mit statistischen Verfahren die Größenunterschiede rausrechnet, sehen wir, Männer und Frauen schwitzen ähnlich viel.
Notley und seine Kollegen erklären das erstens mit der Funktion von Schweiß. Wir kühlen unseren Körper über die Haut, indem wir Blut vom Zentrum an die Oberfläche verlagern. Dort verdunstet Schweiß und kühlt das Blut. Sportmediziner Hans-Georg Predel.
Die Verdunstungskälte, die wir produzieren, ist natürlich hochwirksam und die Verschiebung von Blut von zentral nach peripher wäre sinnlos, wenn wir nicht gleichzeitig eben die Möglichkeit hätten, dieses an die Oberfläche verlagerte Blut dann eben über die Verdunstungskälte wieder abzukühlen.
Wenn jemand größer ist, hat er auch mehr Haut und kann mehr Verdunstungskälte erzeugen. Er ist aber auch schwerer und muss mehr Masse kühlen. Hier kommt der zweite Erklärungsansatz ins Spiel. Je größer ein Körper, desto größer ist seine Oberfläche, aber auch seine Masse. Je größer jemand ist, desto mehr Masse muss er also mit seiner Haut kühlen. Und deshalb müssen größere Menschen mehr schwitzen, damit sie dieselbe Kühlleistung schaffen.
Und Entspannung!
Zurück in der Turnstunde bei Ingrid. Größere Leute schwitzen also mehr als kleinere.
Da könnte ich mitgehen, weil so ganz schlanke Mädels, die schwitzen meistens ganz wenig, das stimmt, ja. Da kann selbst ich nichts anrichten.
Bei einem Besuch in der Sauna fangen sich ja auch schlanke Frauen an zu schwitzen. Dazu gehen wir ja schließlich in die Sauna. Und wo könnte man das besser als in Finnland? Denn da ist sozusagen die Wiege der Sauna. Und die Finnen haben ein ganz besonderes Verhältnis zu Schwitzen, Schweiß und Sauna. Und da gibt es auch so manch eigenwillige Konstruktion. Zum Beispiel die selbstgebaute schwimmende Sauna eines etwas seltsamen Campingplatzbetreibers im äußersten Nordosten der Ålandinseln. Carsten Schmiester hat sie entdeckt und natürlich auch besucht.
Wir sind irgendwo im wunderschönen Nirgendwo, auf den finnischen Ålandinseln. Genauer am Nordufer der kleinen Insel Vardö, zu Gast bei Olaf Salmi. Er betreibt hier am Ostseeufer einen besonders schönen Campingplatz, auch mit einigen Holzhütten und sogar mit einer Zeile ziemlich komfortabler hotelähnlicher Zimmer. Sieht ein bisschen so aus wie ein amerikanisches Motel, nur eben aus dicken Holzbalken gebaut und schon deshalb viel gemütlicher. Hergekommen sind wir aber nicht, um einfach nur finnische Hüttenbaukunst zu bewundern und in der Einsamkeit dieses Ortes mal richtig abzuschalten. Nein, wir wollen Finnland in seinem Zentrum erleben. Und das ist seit Jahrhunderten die Sauna. Olaf hat da etwas ganz Besonderes zu bieten. Seine Sauna schwimmt. Ein umgebautes Gartenhäuschen steht auf einem Ponton. Daneben ein kleiner Holzpavillon zum Um- und Ausziehen oder zum Abkühlen zwischen den Gängen. Und schon kommt Olaf um die Ecke, legt Holz in den einfachen Ofen, packt Zeitungspapier dazu und zündet das Ganze an. Es sollte auf keinen Fall zu heiß werden, nicht mehr als 70, 80 Grad. Wenn du dann ordentlich Wasser auf die Steine gießt, steigt die Luftfeuchtigkeit und es fühlt sich viel heißer an. Aber noch ist es nicht einmal richtig warm. Gar nicht so einfach, das Feuer in Gang zu kriegen. Leute aus der Stadt können sowas überhaupt nicht mehr, sagt Olaf. Ich werde da mal ein bisschen nachhelfen. Hier, dafür nehme ich sowas wie Kerosin. Und dann schauen wir mal, wie es richtig anfängt zu brennen. Es fängt an zu brennen. Und das ziemlich schnell und ziemlich heftig. Das mit dem Kerosin sieht jetzt nicht gerade so aus wie der sichere Tipp einer Feuerwehr, aber es funktioniert. Und Olaf hat das schon tausendmal gemacht. Er läuft keine Gefahr, seine simple und etwas schräge, aber gerade deshalb urgemütliche schwimmende Sauna abzufackeln. Damit kann man wirklich auf die See hinausfahren. Ich nehme dann einen Freund mit und eine Kiste Bier, aber wir kommen nicht aus eigener Kraft zurück. Dafür rufe ich ein Motorboot. Vorher angeln wir und trinken das Bier und gehen in die Sauna. Und schon sind wir mitten im Thema. Die Finnen und ihre Sauna. Von diesen Saunen gibt es im Land etwa 3 Millionen bei 5,5 Millionen Finnen. Eine solche Saunadichte ist weltweit einzigartig und erklärt sich aus der Geschichte. Zwar haben die Finnen das Saunieren nicht erfunden, das Prinzip gibt es seit der Steinzeit, aber sie haben es kultiviert und zum Teil ihres Lebens gemacht, sind damit zu Wegbereitern geworden und zu Vorbildern. Allerdings aus sehr praktischen Gründen. Das Leben früher war einfach, Sauna, das war vor allem Sauberkeit. Und damit haben sie es in der Vergangenheit nicht gerade übertrieben, sagt Olaf. Früher ist man nicht jeden Tag in die Sauna gegangen. In meiner Familie nur einmal die Woche, immer samstags. Heute fühlen sich die Leute nicht gut, wenn sie nicht morgens und abends duschen, aber das Saunieren sollte man nicht übertreiben. 1 bis 3 Mal die Woche reicht, sagt Olaf. Für den Körper, für die Seele. Auch für die innere Verbindung mit dem eigenen Finnisch sein, das ohne Sauna nun einmal undenkbar ist. Sauna haben sie irgendwie in den Genen, seit vielen Generationen. Olaf kommt ins Erzählen. Wenn sich früher ein Mann und eine Frau ineinander verliebt und entschlossen hatten, zusammenzuleben, dann haben sie sich ein Plätzchen im Wald gesucht und nicht erst ein Haus, sondern eine Sauna gebaut. Im Frühjahr, wenn die fertig war, sind sie reingegangen und was ist da wohl passiert? Sie haben das erste Kind gemacht. Das ist dann mit vielen anderen im Haus aufgewachsen, mitten im Wald und damit auch in der Sauna. Hat irgendwann eine eigene Sauna gebaut und so weiter. Ein sehr finnischer Kreislauf des Lebens. Man wurde in der Sauna geboren, weil die Leute damals nicht zur Geburt in ein Krankenhaus gefahren sind. Das haben sie alles selbst gemacht. Tja, und oft genug sind die Menschen dann auch in der Sauna gestorben. Zumindest das ist heute anders. In der Sauna wird gelebt. Sicher immer auch noch geliebt, wenn sonst niemand drin ist. Und wenn doch, dann macht man es sich eben gemeinsam gemütlich. Naja, je nach Nationalität. Da hat Olaf auf seinem Campingplatz interessante Beobachtungen gemacht. Etwa bei den deutschen Gästen. Die buchen die Sauna immer gleich für 2 Stunden, essen da sogar. Schweden sehen das Ganze mehr als Spiel, nehmen es nicht richtig ernst. Aber wir Finnen wissen, was zu tun ist. Für uns ist das Schwitzen das Wichtigste, nicht Planschen oder irgendwas anderes. Danach springen wir zum Abkühlen ins Wasser und gehen nach Hause.
Das war's für heute. Nächste Woche ist die Wissenschaft dann wieder dran. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Und mit strahlend weißen Zähnen, Innenlüste, außen Mumien, balsamiert durch die Hygiene. Dann die Werbung und die Schlager, wo man sich nur keimfrei liebt, wo's nicht Schleimhaut, wo's nicht Körper, wo's nichts zu riechen gibt. Dann kamst du, die große Liebe, nichts ist mehr klinisch rein. Lass doch niemand von den anderen.